Was ist das doch für ein Privileg, wenn wir uns an der Weihnachten Zeit nehmen können, um darüber nachzudenken, was das für ein grosses Geheimnis ist, was da passiert ist vor 2000 Jahren und wo eigentlich zeitlos bis heute weiterwirkt. Und ich geniesse das richtig, gerade jetzt im Hinblick auf die Weihnachtszeit, dass ich auch Pastor bin, dass ich Zeit habe in meinem Berufsalltag, um über so theologische Fragen nachzudenken. Und gerade das Geheimnis von Weihnachten, dass je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fasziniert es mich und desto mehr wünsche ich mir, immer noch ein bisschen mehr von dem Geheimnis können zu begreifen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, über Weihnachten. Für mich ist das so ein Geschenk, das da passiert ist. Das können wir gar nicht vollständig erfassen. Das können wir gar nicht ganz begreifen, was das wirklich für uns bedeutet. Und darum, dass wir uns jedes Jahr Zeit nehmen können, um zusammen vielleicht ein bisschen mehr erkennen, das finde ich schon ein mega schönes Privileg. Auch cool, dass du heute da bist, dass wir zusammen können über Weihnachten nachdenken. Der Titel der Predigt heute ist «Zeitlos». Wir sind ja in der Reihe «Weihnachtszeit». Und ich habe mir überlegt, wenn Weihnachten bedeutet, was es heute für viele Menschen bedeutet, einfach zusammen sein, mit der Familie, gut essen, Geschenke machen, dann wäre Weihnachten überhaupt nicht zeitlos. Dann ist es beliebig austauschbar, gut essen, zusammen sein und Geschenke austauschen kann man eigentlich zu jedem beliebigen Anlass und dazu gute Sachen verkaufen im Laden auch, das ist gar kein Problem. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Weihnachten eigentlich bedeutet, von der Bibel her gesehen, von Gott her gesehen, dass Jesus zu uns Menschen gekommen ist, dann ist es so etwas Zeitloses, dass es nicht nur jedes Jahr wieder an der Weihnacht passiert, sondern dass es jeden Tag wieder von Neuem passiert, dass Jesus zu uns Menschen kommt. Ich habe mir dann überlegt, so ein bisschen in den Vorbereitungen, ja, in welche Richtung soll das gehen? Ich habe mal ein bisschen gesucht, auch historisch, wie hat sich die Weihnacht entwickelt im Laufe der Zeit, wie zeitlos ist das? Und ich bin mal an einem interessanten Ort hängen geblieben, der mich nachher nicht mehr losgelassen hat. Und es tönt im ersten Moment ein bisschen fast unchristlich. Und zwar bin ich beim Tannenbaum hängen geblieben. Und wir denken heute miteinander über den Tannenbaum nach. Klingt jetzt ein bisschen lustig. Ihr werdet schon merken, wieso dass mich das plötzlich so fasziniert hat. Weil es ist ganz interessant, gerade wenn wir sagen, zeitlos, dann taucht ein Baum immer wieder auf, der heute in unserer Stube steht als Tannenbaum. Und bei der Vorbereitung habe ich mir so vorgestellt, wir sitzen in unseren Stuben, schauen die Bäume an und der Blick von uns bleibt dann bei der Dekoration, bei den Kerzen und so hängen. Aber als ich mich damit auseinandergesetzt habe in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, dass der Tannenbaum auch den Blick weiterführen will, an einen anderen Ort an. Dass von der Entstehung her, wo er herkommt, wie es sich entwickelt hat, er eigentlich Hinweise auf etwas anderes. Und das ist ein kleiner Schatz, den ich für mich entdeckt habe, den ich mit euch heute teilen will und der vielleicht hilft, auch einen zusätzlichen Blick auf die ganze Weihnachtsgeschichte zu werfen. Das ist auch noch interessant, man weiss ja, heute gibt es ganz viele Legenden, woher dass die Weihnachtszeit kommt und verschiedene Brüche und Traditionen, auch den Tannenbaum. Und ich habe entdeckt, dass gewisse Sachen einen anderen Ursprung haben, als ich es eigentlich in meinem Kopf gedacht hätte. Nur schon zum Beispiel das Datum der Weihnacht, am 25. Dezember. Da redet man ja oft davon, dass das vom Sonnenwendefest der Germanen irgendwie vom heidnischen Brauch gekommen wäre, dass man das Datum gewählt hat. Die Forschung ist sich heute aber relativ sicher, dass das nicht von dem her kommt, sondern dass einer der Kirchenführer, ein Papst 354 nach Christus, der hat Liberius geheissen, der hat anscheinend das Datum ganz bewusst gewählt vom 25. Dezember als Gedenktag an die Geburt von Jesus. Man ist sich nicht ganz einig, wieso. Die einen denken, er hat das Datum gewählt, weil am 24. Dezember ist der Gedenktag an das Paradies, an Adam und an Eva, die verführt werden. Und eventuell hat der Papst damals gedacht, ein Tag nachher, Jesus, wo kommt, das könnte noch gut zusammenpassen. Wir kommen nachher noch darauf, wieso. Andere sagen, er hat auch ein bisschen rechnen können, weil am 25. März war im damaligen Kirchenkalender der Gedenktag an das Empfängnis von der Maria, wo der Engel gekommen ist zu der Maria und ihr gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen. Und 25. März plus 9 Monate gerechnet, dann landet man am 25. Dezember. Vielleicht hat er einfach ein bisschen gerechnet damals. Auch der Tannenbaum, da gibt es ja ganz verschiedene Legenden und Mythen darüber, woher das der könnte kommen. Die best beleidigten Quellen, was die Ursprünge sind vom Tannenbaum am Weihnachtsfest, Die gehen ins Mittelalter zurück. Und ganz interessant, das fängt an bei so Paradiesspiel. Offensichtlich hat man damals, am 24. Dezember, wo ja eben der Gedenktag war, als Paradies, auf dem Marktplatz vor der Kirche ein riesen Theater aufgeführt. Also es muss zum Teil ein grosses Fest gewesen sein. Es gibt Belege von Luzern, wo das eine ganze Woche gedauert hat, wo die ganze Stadt da Theater gespielt haben, von dem Paradies. Und wir können uns ja eigentlich schnell zusammenzählen, was nimmt man, wenn man jetzt da Paradies will spielen, Adam und Eva, und dann ist da der Baum mit den Schlangen und so. Ja, was soll man jetzt für einen Baum auf die Bühne stellen? Das ist einfach der einzige, der halt grün ist, ist ein Tannenbaum, oder? Dann hat man da einen Tannenbaum auf die Bühne gestellt. Und dann hat man irgendeine Frucht gebraucht. Und die einzige Frucht, die man damals im Winter noch einigermaßen haltbar machen hat können, die nachher eine Frucht noch ausgesehen im Dezember, das sind Äpfel. Dann hat man da Äpfel an die Tannenbäume angehängt und hat am 24. Dezember oder ganze Woche lang oder manchmal kürzer so ein Paradiesspiel gemacht. Und dann ist der 25. Dezember gekommen, dann hat man ein Weihnachtsspiel gemacht. Und der Tannenbaum ist immer noch auf dieser Bühne gestanden. Habe ich plötzlich gefunden, auch einen mega interessanten Hintergrund und etwas, was mich fasziniert hat, weil es zeigt, dass der Bogen von der Weihnachten ganz am Anfang anfängt, völlig zeitlos eigentlich schon im Paradies und dann gespannt wird über die Geburt von Jesus bis zu unserem Heute. Und dieser Spur wollen wir ein bisschen nachgehen. Ich habe also kurz ein Film mitgebracht, wo die Geschichte von dem Tannenbaum versucht aufzuzeigen, ganz kurz. Wenn ihr die ausführliche Version schauen wollt, müsst ihr mal auf YouTube gehen, ich habe es noch ein bisschen zusammengekürzt. Schaut mal rein in die Geschichte vom Tannenbaum. Und nachher wollen wir miteinander zusammen auf die Spur gehen, was das für ein Bogen ist. Oder der Blick, der das freigibt, der das spannt. Auf die zeitlose Weihnachtsgeschichte. Das kurze Filmchen.
Woher kommt der Brauch, an Weihnachten einen Baum zu schmücken? Und wie ist er entstanden? Wie bei vielen beliebten Brauchtümern ranken sich auch beim Weihnachtsbaum Mythen und Legenden um seine Entstehungsgeschichte. Fakt ist, er war nicht auf einmal da, sondern hat sich über die Zeit, beeinflusst von vielen Seiten, den Weg vom Wald ins Wohnzimmer gebahnt. Erste Vorläufer der Liebe zu immergrünen Bäumen in der Winterzeit finden sich bereits in der Antike. Die Römer hängten Lorbeerzweige an ihre Häuser, die Germanen verehrten die Tanne als Symbol ewiger Lebenskraft und legten zur Wintersonnenwende am 25.12. Tannenzweige aus. Komplett geschmückte Bäume bringt das Mittelalter. Mit dem Paradiesbaum kommen wir dem Weihnachtsbaum Ende des Mittelalters ein Stück näher. Das Paradiesspiel als Vorgänger des Krippenspiels wird an Weihnachten aufgeführt und erinnert an den Sündenfall. Weil der für die Geschichte wichtige Apfelbaum im Winter ein karges, trauriges Bild abgibt, halten hier auch grüne Nadelbäume als Ersatz her und werden mit Äpfeln behängt. Die Äpfel und bis ins 19. Jahrhundert auch Adam und Eva inklusive Schlange bleiben als Schmuck lange erhalten. 1570 erwähnt die Bremer Zunftchronik einen mit Äpfeln, Nüssen, Datteln, Brezeln und Papierblumen geschmückten Tannenbaum, den die Kinder an Weihnachten abschütteln dürfen. Zur gleichen Zeit verzieren Tannenzweige oder Bäume auch private Wohnhäuser im Elsass. Allerdings nicht zur Freude aller. Die Stadtväter von Sélestat sorgen sich um den Bestand der Wälder und verbieten 1568 das wilde Schlagen von Tannenbäumen. Am 21.12. sollen Förster sogar die Wälder bewachen. Wirklich geholfen hat das allerdings nichts. Im Jahr 1600 entstehen Anleitungen zum Aufstellen und Schmücken des Baums mit Äpfeln und Hostien. Und im Jahr 1605 in Straßburg wird der Weihnachtsbaum urkundlich als Brauch festgehalten. Als heidnischer wohlgemerkt und zum Leidwesen der Kirche, wie der Prediger Konrad Dannhauer im Jahr 1642 unmissverständlich deutlich macht. Als Abgötterei, eine Lappalie, mit der Satans Kappel neben die Kirche gebaut wurde, bezeichnet er den Weihnachtsbaum. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts dann der große Durchbruch. Der Schmuck wird um Kerzen und Konditorwaren wie essbare Engel, Puppen und Tiere erweitert. Der Brauch verbreitet sich vor allem über die Fürstentümer immer weiter. Ende des 19. Jahrhunderts wird nun auch die Kirche schwach und bindet den Brauch in ihre Festlichkeiten ein. Der Christbaum ist geboren.
Also was ich heute nicht machen will, ist Werbung einfach für den Tannenbaum oder den Christbaum. Die einen haben einen zuhause, die anderen haben keinen zuhause. Aber Fakt ist, in der Weihnachtszeit stehen sie überall rum. Und was ich mir aber wünsche, ist, dass gerade wenn man in der Weihnachtszeit so einen Baum sehen, dass es unseren Blick weiterleitet an einen anderen Ort, und zwar zu Jesus hin. Und darum finde ich das ein cooles Bild, wenn man da ein tieferes Bild haben vom Tannenbaum, woher das er kommt, dann macht er das vielleicht genau, dass unser Blick nicht an den Kerzen hängen bleibt, sondern weitergeht zu Jesus hin. Und man kann ja heute nicht ganz genau sagen, ja, woher kommt der Baum und so. Es gibt ja verschiedene Einflüsse, die das wahrscheinlich gehabt hat. Das ist auch nicht sehr gut historisch beleidigt. Das ist ja gar nicht das Ziel, um das zu sagen, da kommt jetzt genau her und so weiter. Aber vielleicht wird es zu einem Wegweiser auf Jesus hin, gerade wenn man am Abend um den Christbaum rundherum sitzt und Geschenke austauscht oder Lieder singt, dass man die Kerzen sieht und plötzlich in Erinnerung hat, da steht etwas viel Größeres noch dahinter. Und wir wollen miteinander zusammen in die Bibel eintauchen und dem Bogen mal nachgehen. Und zwar gehen wir da ganz an Anfang zurück. Ich habe vorher das Paradiesspiel erwähnt und wir gehen in einen Text wirklich quasi zeitlos, wo ganz am Anfang der Menschheit steht, viele tausend Jahre voraus, im 1. Mose 3. Wer die Bibel da hat, darf gerne mitlesen, 1. Mose 3. Wir lesen da vom Garten Eden, vom Paradies, wie Gott Bäume geschaffen hat für die Menschen und den Garten, wo ihnen wirklich einen schönen Platz gegeben hat, wo er mit ihnen gegenwärtig war, wo sie miteinander unterwegs waren, wo sie Beziehung hatten, Gott mit dem Mensch. Und er hat ihnen so viel Früchte gegeben und das heisst, sie sind wunderbar zum Anschauen gewesen. Das Wasser ist einem wahrscheinlich nur so im Maul zusammengelaufen. Es hat auch den Baum vom Leben gegeben, wo sie davon essen konnten. Und es hat den Baum von der Erkenntnis gegeben, wo sie nicht davon hätten essen sollen. Wo Gott ihnen gesagt hat, von dem nehmt nicht, vertraut mir, es ist besser für euch. Und dann kommt die Geschichte, wie Adam und Eva verführt wurden. Ich lese ab Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ein paar Verse, die zeigen, wie in einem kurzen Moment durch die Verführung der Schlange eigentlich das kaputt gemacht worden ist, was Gott hat wollen. Gott hat wollen eine nahe, ehrliche, offene Beziehung mit den Menschen haben. Aber der Mensch hat es kaputt gemacht. Er hat Gott nicht vertraut. Er hat gesagt, ich will es besser wissen. Ich habe eine bessere Idee, was mir gut tut und was nicht. Er hat Gott nicht geglaubt und sein Vertrauen nicht auf ihn gesetzt. Und in einem kurzen Moment ist das kaputt gegangen, was Gott gemacht hat. Schmerz ist in die Menschheit hineingekommen. Kaputte Beziehungen sind hineingekommen. Mühsal ist hineingekommen. Ein strenger Alltag ist hineingekommen. Und Sterben ist dazugekommen. Das irdische Sterben, aber auch der geistliche Tod. Und dann heisst es weiter im Vers 22, nachdem Gott all die Folgen aufgezählt hat. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Nicht, dass ich das Böse ewig immer noch mehr ausbreiten kann. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Mensch ist rausgekommen aus dem Paradies, er ist rausgekommen aus dem nahen Gottesverhältnis. Die nahe Beziehung zu Gott ist kaputt gegangen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die das bei diesen Paradiesspielen vorgespielt haben, wo dann die Cherubim, die Engel sind mit diesen Schwert. Die haben sicher geschaut, dass sie ein paar Special Effects hatten mit Feuer und Schwert und so weiter. Und der hat eine ganz wichtige Rolle eingenommen, dort, der Engel. Wir kommen nachher einmal darauf zurück. Aber der ist dann gekommen und hat die vertrieben aus dem Paradies und die sind weg. Und die Beziehung ist kaputt gewesen. Und der Baum ist auf dieser Bühne gestanden. Und aufgrund von dem, wir haben es im Film gesehen, hat man oft er dekoriert mit Äpfeln und so Sachen. Also der Äpfel, der dran gehangen ist, nicht weil man denkt, dass, ja, das ist jetzt die Frucht, die dort gehangen ist im Paradies, sondern es ist auch die Frucht, die sie haben zum Spielen. Und vielleicht kennt ihr das, so kleine, rote, ganz glänzige Äpfel. Manchmal gibt es die heute noch als Dekoration, wo man sich am Baum anhängen kann. Wir haben gesehen, die Schlange hat auch zu der Dekoration dazugehört. Ich weiss nicht, wer heute von euch so eine Schlange an den Weihnachtsbaum anhängt. Aber es ist noch interessant, dass das nachher wirklich auch da so den Eingang gefunden hat, quasi an den Weihnachtsbaum. Und die einen haben sogar den Adam und Eva dann dazugenommen zu der Dekoration. Ich habe die da auch mitgenommen. Also quasi der Weihnachtsbaum, der da einen Blick frei macht ins Paradies und den Bezug. Jetzt muss ich die irgendwie da reinbringen. Ah, da haben wir den Adam und ja, so. So, ja. So, hebt. Gut. So, jetzt haben wir einen schön geschmückten Weihnachtsbaum mit Äpfel, Schlangen und Adam und Eva. Vielleicht könnt ihr das ja auch mal machen, die Hause, wenn ihr so einen Baum habt. Interessant, oder? Ein Blick aufs Paradies, ganz am Anfang der Geschichte. Wo man sieht, dass der Mensch Beziehung zu Gott kaputt gemacht hat. Aber es bleibt ja nachher nicht bei dem stehen. Und der grosse Bogen, den wir heute spannen, wo wir auch nicht jedes Detail vom Text hineingehen, aber wo wir auch so quasi heilsgeschichtlich mal schauen wollen, was steht eigentlich da alles dahinter, der geht nachher weiter. Und schon damals war es angetönt, ich lese noch den Vers 15 aus dem 1. Mose, dort heisst es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Da ist die Schlange angesprochen, also zwischen der Schlange und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also schon dort, in dieser Geschichte, im 3. Kapitel der ganzen Bibel, ist der Hinweis auf ein Nachkommen in der Menschheitsgeschichte, auf dem Nachkommen von der Eva, wo mal wird kommen und der Schlange wird den Kopf zertreten und das, was kaputt gemacht ist, wieder wird gut machen. Und das spannende Bild, das wird im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen. Da der Adam, wo alles kaputt geht und dann aber das Kind in der Krippe, wo gekommen ist, zu uns Menschen und quasi Gott, wo Mensch geworden ist und ein Mensch, wo macht, dass das, was kaputt ist von den Menschen, von Gott wieder ganz gemacht wird. Und einer der eindrücklichsten Texte in der Bibel, der das Bild aufnimmt, ist der Paulus im Römer 5, wo er schreibt, da könnt ihr auch mal mit aufschlagen, im Römer 5, lasst die Worte mal auf euch wirken, wie das da der Paulus so schön erklärt. Auf der einen Seite der Adam und dann auf der anderen Seite Jesus, wo als Baby geboren worden ist, an der Weihnachten und wo dann gewirkt hat. Als Mensch, als Gott, der Mensch geworden ist. Ich lese ab Vers 14, Römer 5, Vers 14. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Bis heute spüren wir die Folge, also wenn man redet von zeitlos. Das, was damals im Paradies passiert ist, ist bis heute auch spürbar. Folge von der Sünde. Das Böse, das sich ausbreitet. Wenn man in den Zeitungen lesen, dann muss man das nicht lange beweisen. Das hat ja mehr schlechte Nachrichten als gute. Aber auch der Tod. Wir alle Menschen, die mal sterben müssen. Dann heisst es weiter. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Also Paulus sagt, das sind ja zwei Menschen. Der eine, der Adam, er hat den Mensch quasi in die Sünde hineingestürzt. Und nach ihm jede Generation wieder von Neuem und auch wir heute immer wieder von Neuem. Und dann der andere Mensch, Jesus, der gekommen ist, wo ein riesiges Geschenk bringt, ein überwältigendes Geschenk. Wir haben gerade gestern, als wir mit dem Auto unterwegs waren, über das geredet, über das Geschenk mit meinen Kindern. Und mein Sohn, der Elia, hat gefunden, ja, das ist ja so ein grosses Geschenk, das ist ja wirklich das grösste Geschenk. Wieso tun das denn nicht mehr Leute auspacken? Oder? Wieso tun nicht mehr Leute sagen, hey, das ist so ein cooles Geschenk, das da ist? Auch ein cooler Grund, um den anderen immer wieder Geschenke zu geben an Weihnachten, um daran zu denken, dass wir selber am allermeisten beschenkt worden sind. Also zwei Menschen, zwei unterschiedliche Taten und ganz unterschiedliche Folgen, Wirkungen, die das hat für die Menschheit. Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes einen. Und jetzt startet Paulus so eine dreifache Aufzählung, um das wirklich deutlich zu machen. Hey, das ist da, es ist wirklich anders. Und das dritte Mal sagt das gerade auch noch, zum ersten Mal. Denn während die Sünde des einen zur tödlichen Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Paulus sagt, unverdient wird mir gerecht gesprochen. Weil ein Mensch könnte schon von sich sagen, hey, ich habe es verdient, dass ich vor Gott könnte gerecht gesprochen werden. Ich habe so viel Gutes gemacht, ich bin so ein lieber Mensch. Oder ich weiß auch nicht, was man für Gründe könnte aufzählen. Aber es wird da ganz klar, man wird gerecht gesprochen, unverdient. Es ist ein Geschenk von Gott. Und wieso heisst denn da gerecht gesprochen? Wieso muss man gerecht gesprochen werden? Wie hat Gott für Gerechtigkeit gesorgt? Das hat er gemacht, sehr eindrücklich. In dem, dass er seine ganze Vergeltung für die Sünde ausgeführt hat an Jesus Christus. An dem kleinen Baby, das auf die Welt gekommen ist, wo man an der Weihnacht, wo man heute daran denkt, wo der Weg gegangen ist bis ans Kreuz. Dort hat Gott für Gerechtigkeit gesorgt. Und diese Gerechtigkeit darf als Geschenk uns ganz unverdient zur Geltung kommen. Und wenn ich das kleine Kind in den Krippen anschaue, dann fasziniert es mich schon, da ist der Gott, der als kleines Kind Mensch wird, der ins menschliche Leib hineinkommt, der das Leben lebt und wo nachher die ganze Vergeltung von Gott über sich egal hat, dass wir Menschen das nicht mühen. Das heisst, wieder im Römerbrief, jetzt zum zweiten Mal sagt sie Paulus, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Das spüren wir bis heute, jeder muss sterben. Und die Bibel meint ja damit nicht nur das irdische Sterben, sondern auch das geistliche Sterben, das Trenntsein von Gott. Durch den einen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Also die Sünde vom einen hat Volk vom Tod, dass alle unter der Herrschaft vom Tod sind. Aber Jesus, der gekommen ist, der das Geschenk von der Gnade und der Gerechtigkeit bringt, das hat ganz andere Auswirkungen. Nämlich, dass man über Tod kann siegen und leben. Interessant ist, da heisst es, alle, die das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen. Oder das Geschenk muss man annehmen. Das griechische Wort, das da steht im Urtext, lambano, das hat Bedeutung, dass man etwas wirklich ergreift, dass man es aktiv nimmt. Es hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Bedeutung, dass man etwas einfach überkommt. Also es ist wie beides, man kommt es über, unverdient, als ein Geschenk. Aber man muss es auch ergreifen, man muss es annehmen, man muss es auspacken, es steht vor der Tür. Aber man kann es auch dort stehen lassen, wenn man will. Gott zwingt niemanden, um das Geschenk anzunehmen, um das Geschenk ergreifen. Es ist auch interessant, dass es da in einer Zeitform steht, im Partizip Präsens, das drückt aus, dass die Sachen nacheinander passieren. Man ergreift das Geschenk und dann wird Gnade wirksam. Also Sachen, die quasi nacheinander passieren. Und dann heisst es weiter, zum dritten Mal tut jetzt Paulus die zwei Sachen gegenüberstellen. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt Leben. Wenn ich jetzt mir vorstelle, wie die damals im Mittelalter die Paradiesspiele gemacht haben, vielleicht sind die Leute nachher traurig heimgegangen. Jetzt ist der Engel mit dem Schwert und jagt die aus dem Paradies, Beziehung zu Gott ist kaputt. 24. Dezember. Eigentlich nicht so schöne Vorweihnachten. Und dann ist der 25. Dezember gekommen. Dann ist das nächste Theaterspiel gekommen. Dann haben sie die Geburt von Jesus Christus gespielt. Das Krippenspiel quasi, nicht mit Kindern, sondern mit erwachsenen Leuten. Dann ist wieder der Engel gekommen. Wahrscheinlich die gleiche Person und hat gesagt, Maria, du wirst einen Sohn bekommen. Einen, der die ganze Menschheit wird retten. Und plötzlich ist Hoffnung gekommen in den Leuten. Und es ist noch interessant, anscheinend hat man an verschiedenen Orten das so gemacht oder so in der Reihenfolge gespielt. Dann war das Verruss auf dem Marktplatz, oder die Theater und so. Und dann hat man da die Weihnachtsgeschichte vorgespielt. Man hat den Menschen gezeigt, hey, das, was der Mensch kaputt gemacht hat, das hat Gott wieder ganz gemacht. Gott hat den Graben, der zwischen dem Menschen und ihm war, überwunden. Er selber ist gekommen an den Weihnachten. Und das ist so der zeitlose Gedanke. Damals hat der Mensch alles kaputt gemacht, aber Jesus hat es überwunden Und er will das, was wir kaputt gemacht haben, wieder ganz machen. Und nachher, wo das Spiel fertig war, ist nachher der Engel zu der Kirche gegangen, zu der Kirchentür. Und die Kirchentür ist aufgemacht worden und alle Leute haben dürfen in die Kirche reingehen. Und ich finde das ein cooles Bild. Der Engel, der damals geschaut hat, dass der Mensch den Abstand zu Gott einhaltet und nicht noch vom Baum vom Leben ist und sich das Böse ausbreiten kann, der damals wie Grenzen symbolisiert hat zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, ist jetzt wieder da und hat den Leuten die Kirchentür aufgemacht und sie können quasi in die Kirche reinkommen, wieder ins Paradies oder in die Gegenwart von Gott. Ich finde das ein schönes Bild. Und nachher haben die in dieser Kirche oft auch das Abendmahl gefeiert, bei dem Weihnachtsgottesdienst, so quasi das Mahl, wo man miteinander feiert, dass man wieder Gemeinschaft hat mit Gott, dass man wieder Frieden hat, dass man wieder die gleiche Familie ist. Im Film, vielleicht mögen sich der ein oder andere erinnern, ist ganz kurz erwähnt worden, dass man auch eine Zeit lang Hostie als Dekoration am Baum angehängt hat. Das kommt genau von dem. Das sind quasi vom Abendmahl die Brötli, das sind so wie so Esspapier quasi, das man genommen hat, oder? In der katholischen Kirche tut man heute noch mit Hostie das Abendmahl feiern. Und da hat man damals das Abendmahl gefeiert mit diesen Hostien. Und offensichtlich hat er sogar den Weg an die Dekoration vom Baum gefunden, weil es den Leuten so viel Eindruck gemacht hat. Hey, zuerst sind wir getrennt gewesen. Aber jetzt können wir wieder Beziehung haben mit Gott. Wir können wieder mit ihm zusammen sein. Genau weil Weihnachten passiert ist. Und man hat offensichtlich die Hostie als Dekoration auch eine Zeit lang am Baum angehängt. Es gibt heute auch die Weihnachtsgutzli, oder? Die so eine Art Lebkuchen, so runde, wo auf der Unterseite so Esspapier dran ist. Gehört nicht zu meinen Lieblingsgutzli. Aber vielleicht kommt das genau von dem, oder? Von diesen Hostien, die man damals gefeiert hat. Wir haben wieder, können wieder Beziehung haben zu Gott. Und genau das ist Weihnachten bis heute. Das ist das, was Weihnachten zeitlos macht. Wir sind quasi nicht vom Engel eingeladen in die Kirche und nur dort kann man ein bisschen Paradies feiern miteinander, sondern es ist eine Einladung für den ganzen Alltag. Wir können wieder mit Gott zusammen sein. Er kommt in unseren Alltag. Er kommt zu uns. Beziehung ist wieder möglich. Das, was Menschen kaputt gemacht haben, hat Jesus wieder ganz gemacht. Und das hat angefangen in dem Moment, wo er als kleines Baby auf die Welt gekommen ist. Und wenn wir das miteinander feiern an der Weihnachten, dass Jesus gekommen ist, und einmal, als ich die Geschichte von dem Tannenbaum erfahren habe, wie der damals gebraucht worden ist, habe ich gedacht, von jetzt, wenn ich einen Tannenbaum sehe, dann tut das in mir einen ganz neuen Horizont aufmachen, die ganze Geschichte. Die Menschen, die es kaputt machen, 2000 Jahre später, Jesus, der auf die Welt kommt. Der Paulus, der das so gut erklärt, damals der Adam, da ist alles kaputt gemacht worden. Und jetzt Jesus, ein Mensch, der kommt und etwas ganz Neues macht, etwas ganz Neues möglich macht. Und dann auch der Brauch im Mittelalter und mir heutzutage, etwas finde ich sehr faszinierend. Wir können uns jetzt fragen, wie ist das jetzt bei uns heute? Zeitlos. Ich glaube, wir sind ähnlich wie im Paradies auch bei dem Kampf mit der Sünde, mit der Verführung. Denken, viele Menschen denken heute auch, wir wissen es besser als Gott. Wir brauchen Gott nicht, wir wollen Gott nicht. Etwas, was zeitlos sehr aktuell ist. Aber auch die Weihnachten, die Botschaft von der Weihnacht, dass Jesus zu uns gekommen ist. Auch etwas sehr Aktuelles bis heute. Das Mittelalter, der Brauch vom Tannenbaum, der steht ja bei vielen auch noch rum. Etwas, was auch seine Brücke bis heute schlägt. Und wenn wir das anschauen, alles, was zusammenkommt am Kreuz, wo Jesus für uns gestorben ist, etwas Faszinierendes. Ich möchte dich ermutigen, dass du das mitnimmst, das Bild, vielleicht mal den grossen Bogen, nicht den Blick auf einen einzigen kurzen Text. Und ein Vers aus dem Matthäus 1, 21, wo der Josef die Verheißung bekommen hat, fasst das so schön zusammen, den möchte ich euch gerne vorlesen. Zum Abschluss. Da hat der Josef Verheißung bekommen über die Maria und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Ich würde gerne beten. Danke, Jesus, dass du zu uns auf die Welt gekommen bist. Danke, Jesus, dass du den Graben überwunden hast, wo wir Menschen unmöglich können überwinden. Das, was damals kaputt gegangen ist im Garten Eden im Paradies und wo bis heute immer wieder kaputt geht, wo wir Menschen immer wieder kaputt machen, das hast du geflickt, Jesus. Und du hast sich etwas kosten lassen. Du hast mit deinem eigenen Leben gezahlt. Du hast deine ganze Göttlichkeit im Himmel, deine ganze Herrlichkeit im Himmel verlassen und bist als Gott auf die Welt gekommen, als kleiner Mensch, als kleines Baby. Und wenn wir schauen, was das für gewaltige Auswirkungen hat, das, was du da hast, Jesus, für uns, für die ganze Menschheit, für jeden, der das Geschenk annimmt, dann können wir dir einfach Danke sagen dafür. Danke, Jesus, bist du gekommen. Danke, kommst du immer wieder neu bis heute. Danke, haben wir es nicht verdient, aber beschenkst du uns trotzdem so reich. Danke, Jesus, bist du das grösste Weihnachtsgeschenk, das es überhaupt gibt. Und lass uns das immer besser und immer ein Stückchen mehr erfassen, was das bedeutet, dass du, Jesus, zu mir, zu uns gekommen bist, nicht nur an der Weihnacht, sondern dass du jeden Tag mit uns bist. Amen. Ich finde Weihnacht so cool, dass wir einfach den Blick auf Jesus richten können. Was er da hat. Dass er völlig neue Perspektive in die ganze Weltgeschichte hineingegeben hat. Und das können wir auch miteinander singen. Das wollen wir auch miteinander singen. Jesus hat wollen, dass der Himmel nicht leer bleibt. Er hat wollen Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Jesus hat gewusst, wir Menschen können nicht von uns aus in den Himmel kommen. Darum hat er gesagt, er bringt den Himmel zu uns. Er ist zu uns gekommen. Wir Menschen haben vieles kaputt gemacht. Wir haben unsere Sünden gehabt. Aber die Liebe von Jesus war grösser. Und wenn wir das Geschenk annehmen, es gibt nichts. Es gibt nichts, was uns jemals von Jesus, von Gott, von unserem Vater könnte trennen. Seine Liebe ist so unendlich gross. Und ich glaube, wir können wirklich den Namen von Jesus höher erheben. Es gibt keinen Namen, der grösser ist. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist der Schlange auf den Kopf getreten und hat sie zermalmt. Und da dürfen wir miteinander dran denken. Und das wollen wir miteinander singen. Was für ein wunderbarer Name, der Name von Jesus.